David in der Wüste. Das ist immer noch ein bisschen unser Thema. Und wir haben das letzte Mal gehört, dass er nach Moab geflohen ist, in diese Höhle bei Adulam, und wo sich andere Menschen bei ihm versammelt haben und man schon ganz kleine Lichtblicke hatte. Den ersten Eindruck, dass vielleicht aus Davids Königreich doch noch etwas wird. Das erste Volk sammelt sich um diesen verworfenen König. Und nun haben wir im folgenden Text für heute einen kleinen Blickwinkel. Weg von David, mehr hin zu Saul. Und wo sind wir mit Saul stehen geblieben? Das Letzte, was wir von ihm gelesen hatten, war, dass er quasi bei diesem Mondfest gefragt hat, wo ist David? Und Jonathan und David haben ihm eine Geschichte erzählt, und so, dass sie fliehen konnten. Oder er fliehen konnte. Und Saul sitzt weiterhin auf dem Thron. Gott hat ihm gesagt, dein Königreich ist vorbei. David ist der neue, auserwählte König. Aber Döni hat es eben schon gesagt, Saul will sein Reich haben. Er sitzt auf dem Thron, er hat die Macht, er hat die Soldaten, er hat die Waffen, er ist der König. Und David, der Flüchtling. Und im 1. Samuel, Kapitel 22, die Verse 6 bis 23, sie erzählen uns auf eindrückliche Weise, dass uns vielleicht die äußerlichen Eindrücke täuschen. Sauls Reich zerfällt und Davids Reich wächst. Das werden wir ein ganz klein bisschen schon hierin sehen, aber noch dann viel weiter auch in den kommenden Kapiteln. Und warum ist das so? Und das ist, glaube ich, die Message für heute. Weil Gott zu seinem Wort steht. Gottes Wort hält, Gottes Wort bleibt, Gottes Wort setzt sich durch. Ich lese uns den Text für heute ab Kapitel 22, ab Vers 6. Saul erfuhr, dass David und seine Männer entdeckt worden waren. Er saß gerade auf der Anhöhe bei Gibea unter der Tamariske und hatte den Speer in der Hand. Sein Gefolge stand um ihn herum. Da sagte er zu ihnen: Hört her, ihr Benjaminiten, wird der Sohn Isais euch wohl Felder und Weinberge geben? Wird er euch wohl zu Hauptleuten und Obersten machen? Oder warum sonst habt ihr euch alle gegen mich verschworen? Keiner von euch hat mir gesagt, dass mein Sohn ein Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. Keinen von euch kümmert es, dass mein Sohn meinen Sklaven gegen mich aufhetzt, sodass der mich verrät und mir auflauert, wie es jetzt offenbar ist. Warum hat mir das keiner gesagt? Da sagte der Edomiter Doeg, der ebenfalls beim Gefolge Sauls stand: Ich sah den Sohn Isais, wie er zu Ahimelech ben Ahitub nach Nob kam. Er hat Jahwe für ihn befragt, hat ihm Proviant und das Schwert des Philisters Goliath gegeben. Da ließ der König den Priester Ahimelech ben Ahitub und seine ganze Verwandtschaft holen, die Priester von Nob. Als sie vor ihm standen, sagte Saul: Hör zu, ben Ahitub. Ich höre, mein Herr, antwortete dieser. Warum habt ihr euch gegen mich verschworen? Du und dieser Sohn von Isai, fuhr Saul ihn an. Du hast ihm Proviant und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt, sodass er mich verrät und mir auflauert, wie es jetzt offenbar ist. Ahimelech erwiderte dem König: Aber David ist doch der treueste Gefolgsmann, den du hast. Er ist Schwiegersohn des Königs, der Anführer deiner Leibgarde, und wird in deinem ganzen Haus geehrt. Es war doch keineswegs das erste Mal, dass ich Gott für ihn befragt habe. Das kann der König seinem Diener doch nicht zur Last legen und auch nicht meine Verwandtschaft. Dein Diener hat von allem nicht das Geringste gewusst. Aber der König sagte, du musst sterben, Ahimelech, du und deine ganze Sippschaft. Er befahl den umherstehenden Wachen, die bei ihm standen, umstellt diese Priester Jahwes und tötet sie. Denn auch sie haben sich mit David verbündet. Und sie wussten, dass er auf der Flucht war und haben es mir nicht gesagt. Aber die Diener des Königs weigerten sich, die Priester Jahwes umzubringen. Da sagte der König zu Doeg, mach du es und schlag die Priester tot. Der Edomiter Doeg tat es. Er fiel über den Priester her und tötete an diesem Tag 85 Männer. Sie hatten alle das leinenen Ephod getragen. Außerdem ließ Saul alle Einwohner der Priesterstadt Nob mit dem Schwert umbringen. Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge. Dazu auch Rinder und Esel, Schafe und Ziegen. Es entkam nur ein Sohn von Ahimelech ben Ahitub, das war Abjata. Er floh zu David und berichtete ihm, dass Saul die Priester Jahwes umgebracht hatte. Da sagte David zu ihm, ich hätte schon an jedem Tag wissen müssen, als ich Doeg in Nob sah, dass er es Saul verraten würde. Ich bin schuld am Tod deiner ganzen Verwandtschaft. Bleib jetzt bei mir und hab keine Angst, denn der, der es auf dich abgesehen hat, will auch mich umbringen. Bei mir bist du also am sichersten. Amen. Ich schätze mal, dass diese Textstelle für heute wieder unter die Kategorie düstere Texte fällt. 85 Priester sind tot. Die ganze Stadt ist ausgelöscht. Saul ist Herrscher, David ist auf der Flucht. Und wir fragen uns, ist Saul am Gewinnen? Was passiert hier? Wo ist Gott in dieser Geschichte? Es gibt keine Wunder, kein Eingreifen. Die Priester werden nicht gerettet. Saul fällt nicht vom Thron. Und doch ist die gute Nachricht, Gott ist nicht abwesend. Gott schläft und schlummert nicht. Denn mitten in dem ganzen menschlichen Bosheit, in der ganzen menschlichen Versagens, zieht sich eine Sache durch. Gottes Wort bleibt. Gott steht zu seinem Wort. Was er verheißt, das hält er. Und auch seine Warnungen sind nicht leer. Und darum ist diese Geschichte aus dem Alten Testament nicht nur eine Geschichte über Saul, David und Doeg. Sie stellt uns vor denselben Gott, dessen Wort auch heute noch gilt. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht und mein erster Punkt ist, Gottes Wort bleibt. Und wir lesen davon, dass Saul unter dieser Tamariske sitzt. Er sitzt zu Gericht. Er hat den Speer in seiner Hand und wir erinnern uns vielleicht, es ist nicht immer so ein gutes Zeichen, wenn Saul einen Speer in der Hand hält. Das ist in der Vergangenheit oft immer negativ gewesen. Aber es ist ein starkes Bild. Es ist der König, der zu Gericht sitzt, der die Macht in seiner Hand hält. Äußerlich sehen wir einen mächtigen Saul. Er hat sein Heer versammelt. Er ist König. Er kann tun und machen, was er will. Aber innerlich, glaube ich, sehen wir auch einen Saul, der voller Angst ist. Er sitzt da und er grübelt. Er grübelt den ganzen Tag. Er grübelt und ist mal legen, was ist mit David? Was ist mit Jonathan? Und er hat, glaube ich, Angst ein bisschen vor David. Er nennt ihn nie beim Namen. Er sagt immer, der Sohn Isais. Nie sagt er David. Und keiner traut sich, mit ihm zu reden. Er sagt, er hat mir alle nichts erzählt. Obwohl sich vielleicht einige vielleicht schon wussten, was los ist. Aber sie haben ihm nicht erzählt, wo David lagert. Vielleicht, weil David ein bekannter und berühmter Mann ist, weil alle David lieb hatten. Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Und wir sehen, dass Saul Prioritäten setzt. Er stellt sich ins Zentrum. Ihr alle gegen mich. mein Sohn hat mich verraten. David lauert auf meinem Tod. Mein Königreich ist in Gefahr. Und das hat seine ganze Aufmerksamkeit. Saul ist besessen von seinem Thron. Saul ist besessen davon, dass er König bleibt. Er ist das Zentrum seiner Geschichte. Er tut alles dafür, dass er nicht seine Macht verliert. Und darüber grübelt er. Und das zerwurmt ihn. Und er sitzt da mit dem Baum, mit dem Speer in der Hand und überlegt. Und dann geht er seine Mitarbeiter, seine Hauptleute an und sagt, was hat David jemals für euch getan? Ich bin doch Benjaminit. Ihr seid doch meine Brüder. Ich habe euch Land gegeben. Ich habe euch Macht gegeben. David wird euch das nicht geben. Er ist kein Benjaminit. Das bleibt alles schön in unserem Clan. Und er versucht, sie aufzuwiegeln, Stimmung zu machen. Aber ich glaube, das grundlegende Problem ist bei Saul nicht, dass er gegen David kämpft, sondern dass er gegen Gottes Wort kämpft. Dass er gegen die Verheißung Gottes kämpft, dass David König wird. Und am Ende des Tages merken wir, Saul kämpft eigentlich gegen Gott selbst. Gott hat David erwählt. Und das will Saul nicht. Er will bestimmen. Und mit jedem Versuch, David aus dem Weg zu räumen, zu verhindern, dass er König wird, sagt er, nein, nein, Gott. Mein Wille geschehe, nicht dein Wille geschehe. Und wir merken, wir haben plötzlich einen König auf dem Thron, wie das Volk es wollte. Wir erinnern uns ganz am Anfang, also im Buch, kam das Volk Gottes zu Samuel, zum Propheten und sagt, hey, wir wollen einen König haben, weil die anderen haben auch einen König. Gib uns einen König, wie die anderen Völker es auch haben, die Gott nicht kennen. Und jetzt haben wir einen König auf dem Thron, der genauso ist wie die Könige von den anderen Völkern, die Gott nicht kennen. Die nicht sagen, Gott, dein Wille geschehe, sondern die sagen, Gott, nee, mein Wille geschehe. Und wir lernen aber auch eine tiefe Wahrheit. Wir werden sie heute ein bisschen kennenlernen und im nächsten Mal noch deutlicher sehen. Ein König, ein Saul, kann Menschen einschüchtern. Er kann seine Befehlshaber anschreien und Stimmung machen. Er kann Priester töten, auch das haben wir gehört. Er kann für eine bestimmte Zeit den Eindruck erwecken, als hätte er alle Macht, als wäre er König über allem, er der Herr der Geschichte. Aber er kann eines nicht tun. Er kann Gottes Wort nicht unwirksam machen. Der Mensch kann Gott ablehnen, er kann ihm widersprechen. Er kann so leben, als hätte Gott nie gesprochen. Aber er kann nicht dafür sorgen, dass Gottes Wort deshalb aufhört, weiter zu sein. Der Mensch kann sich Gottes Wort widersetzen, aber er kann es nicht unwirksam machen. Und das ist eine der größten Tragödien Sauls. Je verzweifelter er versucht, Gottes Pläne umzuwerfen, Gottes Wort aufzuhalten, seine Verheißungen nichtig zu machen, desto mehr zerstört er sich selbst. Er zermartert sich, sieht hinter jeder Ecke eine Gefahr, eine Falle, ein Verrat. Und er wird langsam anders. Und wir merken, Gottes Plan, je mehr er dagegen kämpft, Gottes Plan gerät nicht ins Wanken, sondern wir werden sehen, Saul fängt selbst an zu wanken, je mehr er dagegen ankämpft. Und das werden wir, wie gesagt, noch immer deutlicher sehen im Verlauf des Buches. Und dann lesen wir von diesem Unfassbaren, was geschieht. Doeg, der Edomiter, den haben wir schon in Kapitel 21 kennengelernt. Er sagt zu Saul, ne, hey, ich bin ja nicht von deinem Volk, ich kann jetzt hier mal schön frei petzen. David war bei den Priestern und er beschreibt es so ein bisschen anders. Er sagt nicht, der Priester hat ihm Schaubrote gegeben, sondern er hat ihm Proviant gegeben. Er hat ihm ausgerüstet mit Waffen und mit Proviant. Ja, das klingt schon ein bisschen anders vielleicht, nach ein bisschen Revolte. Und er sagt, die waren's. Und dann lässt Saul diese armen Priester heranlaufen. Und sie wissen gar nicht, was passiert. Vielleicht freuen sie sich, weil sie denken, oh, guck mal, der König kommt oder will uns unseren Rat vielleicht hören. Vielleicht sollen wir ihn für Gott befragen. Und sie kommen vor Saul mit nichts im Sinn. Und Saul schuldigt sie an. Und Saul sagt, du hast mich verraten, ihr habt mich verraten. Was ist deine Entschuldigung? Und der Priester, und das ist so schön an der Geschichte, ich finde, der ist einfach sehr ehrlich und hält das nochmal sehr in den Kontrast, wie lächerlich die Situation ist. Der Diener sagt, erstens, David war doch dein Diener. Und er ist nicht nur dein Diener, er ist sogar dein loyalster Diener. Er ist der beste Mann, den du hast. Ne? Also er hat Kriege für dich geführt, er hat alles gewonnen. Selbst Jonathan hat das ja mal zu seinem Papa gesagt. Er hat gesagt, Vater, bring nicht den David um, weil er ist doch der Beste, den du hast. Und er sagt, ja, stimmt. Und dasselbe sagt jetzt der Priester nochmal. Er ist der beste Mann, den loyalsten, den du hast. Er ist sogar dein Schwiegersohn. Er ist der Chef deiner Leibgarde. Er wird überall gefeiert. Woher soll ich denn wissen, dass ich ihm nicht sagen soll, was er von mir will? Er ist einer der höchsten Männer in diesem Land. Und es war auch nicht das erste Mal. Es war die Routine. Er kam schon öfters zu mir. Ich wusste nicht, dass er... Er wusste ja auch wirklich nicht. David hat nie angelogen. Er wusste ja nicht, dass David rebelliert. Oder zumindest vielleicht auch Saul rebelliert. Und er sagt, ich bin loyal zum König. Ich bin dein Diener. Und Saul ist so vernarrt. Und er sagt, David will mich töten. David will mich töten. Nirgendwo lesen wir davon, dass David ihn töten will. Gerade das will David ja nicht tun. Aber Saul hat sich da so verfahren und seine Gedanken. Und der Priester sagt ihm eigentlich, niemand ist so wie David. Er ist unvergleichlich. Er ist der beste Mann, den du hast. Da prallen Realitäten aufeinander. Unterschiedliche Wahrnehmungen. Und dann merken wir, wie das bei Saul gar nicht mehr ankommt. Saul ist so in seinem Tunnel, so gefangen in seiner Vorstellung, dass David ihn töten will, weil er König sein will. Er will so sehr seinen König behalten, um vielleicht auch David zu töten, einfach um vorsichtig zu sein, um Gottes Pläne zu durchkreuzen. Und David wird zum Priestermörder. Saul wird zum Priestermörder. Saul bringt die Diener Gottes um. Die, die eigentlich Gott befragen für Recht oder Unrecht. Und der König, der dafür eingesetzt ist, das Volk in Gerechtigkeit zu führen, Gericht zu halten und das Recht durchzusetzen, er wird selber zum unrechten Richter. Er hört nicht zu, er bringt um. Und die Stadt Nob gleich hinterher. Er vollstreckt den alttestamentlichen Bann gegen die Priesterstadt. Er sollte mal den Bann bei den Amalekitern durchführen, das hat er aber nicht gemacht. Gott hat gesagt, ne, mach das bei den Amalekitern. Ich kann das nicht sehen, diese Unheiligkeit. Und er zieht es nicht durch. Aber in dem Moment fängt Saul an, Gott nicht mehr sehen zu wollen. Und er zieht den Bann an Gottes Dienerschaft durch. Er führt quasi einen heiligen Krieg gegen Gott. Alles, was mit ihm zu tun hat, das ganze Priesterdorf Jahwes, Gottes, soll ausgelöscht werden. Wir merken, dass die Verwandlung bei ihm. Es ist einer der dunkelsten Momente in diesem Buch. Aber diese Geschichte beginnt nicht hier, im 22. Kapitel. Die Geschichte mit Nob und der Priesterschaft beginnt schon viel früher bei Eli. Vielleicht erinnern wir uns noch am 2. Kapitel. Wir haben davon gelesen, dass Eli Priester war. Und dann wurden seine Söhne Priester. Und sie haben nicht auf Gott gehört. Sie waren sehr unrecht, haben die Leute ausgebeutet, waren keine guten Priester. Und Gott kam zu Eli und hat ihm ein Gerichtswort gesagt und hat gesagt, Eli, genau, sagte Eli, du wirst den Feind in der Wohnung Gottes erblicken, obwohl Jahwes Israel Gutes tun wird. Also wird Schlechtes passieren, obwohl Gott damit Gutes tun wird. Aber in deiner Familie wird es niemand mehr zum Altar und zum Ansehen bringen. Ich werde zwar nicht jeden deiner Nachkommen, der am Altar stehen darf, beseitigen, denn sonst wirst du vor Kummer und Schmerz vergehen. Aber die große Mehrzahl deiner Familie soll im besten Mannesalter sterben. Das ist ein sehr hartes Gerichtswort, was Gott ausspricht gegen diese Priesterschaft. Aber sie soll ja auch wirklich Diener Gottes sein. Und wir merken danach, dass die Söhne von Eli sterben, woraufhin Eli stirbt. Das kommt direkt danach. Und jetzt lesen wir im 22. Kapitel, dass dieses Gerichtswort weiter sich entfaltet. Es geht weiter durch zur Geltung. Es erfüllt sich dieses Wort in erschreckender Weise. Ahimelech ist der Nachkomme Elis. Die Priesterschaft sind die Söhne Elis. Und wir merken, Gott hat sein Wort nicht vergessen. Gott steht zu seinem Wort, mit den Verheißungen, aber auch mit den Gerichtsworten und mit den Warnungen. Das rechtfertigt aber nicht, was Saul und Doeg tut. Das ist keine Entschuldigung, sie sind verantwortlich dafür. Aber Menschen handeln, also darum können wir sagen, Menschen handeln echt und sie sind verantwortlich dafür. Und trotzdem verliert Gott nicht die Herrschaft über die Geschichte. Manchmal benutzt Gott schlimme Dinge, um Gutes zu tun. Und ich glaube, ein Beispiel ist davon hier. Doeg und Saul, sie sind verantwortlich, dass diese Priester sterben. Aber in selben Weise benutzt Gott gerade diese Geschichte, diese Grausamkeit, um sein Gerichtswort über Elis Nachkommenschaft zu erfüllen. Und wir merken, Gott steht zu seinem Wort, auch wenn es erschreckend ist. Aber es ist vielleicht ein Fünkchen Hoffnung, wenn wir überlegen, wie es mit David und Saul weitergeht. Wird David König werden? Gott steht zu seinem Wort. Selbst in Nob, selbst im Blutbad, wo Saul und Doeg die Kontrolle hatten, hat Gott die Kontrolle nicht verloren. Saul kann sich Gott widersetzen. Doeg kann Priester erschlagen. Menschen können schreckliche Entscheidungen treffen. Aber sie können Gott nicht dazu bringen, sein Wort zurückzunehmen, sein Wort ungültig zu machen. Was Gott gesprochen hat, das bleibt. Und es ist eine Wahrheit, die hat zwei Seiten. Ich möchte da nur ein bisschen drauf eingehen. Für den, der Gott vertraut, ist das Trost. Dass Gottes Wort bleibt, das ist Trost für uns. Das ist wichtig. Gottes Wort hängt nicht davon ab, ob die Welt Gott erkennt oder nicht, ob die Welt auf Gott hört oder nicht. Davon ist Gottes Wort nicht abhängig. Gottes Wort ist abhängig von niemandem. Gottes Wort bleibt. Das ist Trost für uns. Gottes Verheißungen stehen dazu. Und wir lesen das im Psalm 52. Das ist ein Psalm, der David genau in diese Situation reingeschrieben. Na, damals war der Edomiter Doeg bei Saul gekommen und hatte ihm berichtet, David sei bei Ahimelech gewesen. Genau in dieser Szene, wo das Ganze passiert, schreibt David einen Psalm. Und er schreibt, was gibst du dich mit Bösen an, du großer Held? Saul, Doeg, wo Gottes Gnade uns doch täglich umhegt. Gottes Gnade ist täglich neu, schreibt David in diesem Kontext. Und am Ende des Psalms schreibt er, doch ich bin wie ein grüner Olivenbaum, der im Tempelgelände wächst. Ich werde immer auf Gottes Güte vertrauen. Wie kann David im Angesicht dieses Schreckens Gott vertrauen? 85 Priester sind tot. Nob ist vernichtet. Doeg lebt. Aber David sagt, und aus Davids Perspektive ist es auch, Saul hat gewonnen, Doeg hat gewonnen. Wie kann ich Gott vertrauen? Er sagt, es ist nicht schlimm. Also er sagt nicht, dass es nicht schlimm ist. Er sagt, es ist schlimm. Es ist wirklich nicht schön, was passiert ist. Und David ist sogar mitverantwortlich, sagt er später. Und trotzdem vertraut er Gott. Warum? Weil nicht die Umstände Sicherheit geben, sondern weil Gott ihm Sicherheit gibt. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen Optimismus und christlicher Hoffnung. Optimismus sagt, das wird schon wieder. Ja, mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, danach wird es wieder besser. Christliche Hoffnung sagt, ich weiß vielleicht nicht, was der nächste Schritt ist. Ich verstehe es vielleicht auch nicht, was passiert ist. Aber ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, was Gott gesagt hat. Ich weiß, dass Gottes Güte bleibt. Und das gilt bis heute. Jesus sagt, ich bin bei euch. Er sagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Das ist die Wirklichkeit, die vielleicht nicht in der Welt sichtbar ist, aber die bleibt und die wir als Christen sehen, an der wir uns klammern. Und wenn Jesus sagt, ich komme wieder, dann ist es eine Gewissheit für uns. Gott steht zu seinem Wort. Und das ist der Trost der Glaubenden, der Gemeinde. Glaube heißt nicht, die Wirklichkeit zu leugnen. Es passieren schlimme Dinge auf dieser Welt. Aber es bedeutet, diese sichtbare Wirklichkeit im Licht dessen zu betrachten, was Gott gesagt hat. David sieht Saul, er sieht Doeg, er sieht Nob, aber er sieht auch das, was Saul vielleicht nicht mehr sehen will. Gott, der über allem steht, dessen Güte bleibt und dessen Wort gilt. Und das ist für uns Trost, aber es ist auch eine Warnung. Wenn Gottes Wort gilt, dann gelten nicht nur seine Verheißungen, dann gelten auch seine Warnungen. Dann ist Gottes Gericht keine leere Drohung. Ich kann ignorieren, ich kann Gott widersprechen, ich kann darüber mich hinwegsetzen, was Gott sagt. Ich könnte leben, als hätte Gott nie geredet. Ich könnte so leben, als gäbe es Gott nicht. Aber ich kann sein Wort nicht ungültig machen. Und Saul ist ein erschreckendes Beispiel dafür. Er hat Gott gehört. Er weiß, dass er der Verworfene ist und dass David der Erwählte ist. Und er kämpft trotzdem dagegen an. Nein, Gott, mein Wille geschehe. C.S. Lewis hat einmal, das finde ich sehr schön zusammengefasst, hat gesagt, es gibt am Ende zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und die anderen sind die, zu denen Gott am Ende sagen wird, dein Wille geschehe. Das ist ein erschreckender Gedanke. Gottes Gericht besteht manchmal darin, dass Gott einen Menschen uns schließlich auf diesem Weg gehen lässt, den er unbedingt gehen will. Das werden wir in den kommenden Wochen sehen, wie sich das mit Saul weiterentwickelt. Für David ist es Trost, für Saul ist es eine Tragödie. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Etwas kürzer. Gottes Wort begegnet Menschen und die Art und Weise, wie sie darauf reagieren, lässt sie in zwei verschiedene Richtungen gehen. Gottes Wort scheidet. Das sehen wir bei Saul und bei David. Der eine hört Gottes Wort und er verhärtet sich, er verbittert, er verändert sich zunehmend. Der andere hört Gottes Ruf und wird langsam, nicht geradlinig, aber deutlich verändert hin zu einem neuen Menschen. Also mein zweiter Punkt, Gottes Wort scheidet die Wege. Wir merken, Saul ist kein Guter. Saul ist ein Sünder. Er erlitt Schuld auf sich. Große Schuld hier in der Geschichte. Und jetzt können wir sagen, David ist aber der Gute. Nee, können wir nicht. David sagt auch selber, ich bin schuldig. Er lügt hier. Der Priester fragt, hey David, warum kommst du zu mir? Und David sagt ihm nicht die Wahrheit. David sagt, der König hat mir einen Auftrag gegeben, von dem niemand etwas wissen darf. Ich habe Leute an einem geheimen Ort beiseite gestellt. Damit speist er den Priester ab. David lügt den Priester an. Das ist Schuld, die David auf sich lädt. Und merken, beide sind Sünder. Vielleicht unterschiedlich viel gesündigt. Vielleicht bemessen wir das unterschiedlich, aber beide sind am Ende des Tages mit Schuld beladen. Aber Gottes Ruf bewegte unterschiedliche Dinge in ihnen. Saul war ja nicht immer wie in Kapitel 22 hier. Man wird ja nicht einfach so zum Tyrann. Früher lesen wir davon, dass Saul unsicher gewesen ist. Er hat sich beim Gepäck versteckt, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und jetzt sehen wir, wie er mit dem Speer in der Hand misstrauisch ist, er ist verbittert, er sieht überall Verleumdung und Verschwörung, er wird paranoid und schließlich wird er ein Mörder. Sünde bleibt nicht stehen. Er ist nicht morgens aufgestanden und hat gedacht, heute bringe ich mal 85 Priester um. Das ist nicht passiert. Es ist ein Weg, den er gegangen ist, über die Zeit. Er hat Gottes Wort gehört und hat widerstanden. Er hat wieder Gottes Wort gehört und hat sich vielleicht gerechtfertigt. Er hat sein Gewissen übergangen und mit der Zeit ist er verhärtet. Wir kennen diesen Prozess aus dem Neuen Testament, wo Jakobus schreibt, nein, jeder wird von seinen eigenen Begierden in die Falle gelockt. Bei Saul war es, dass er König bleiben wollte. Und wenn die Lust auf diese Weise schwanger geworden ist, bringt sie Sünde zur Welt. Die Sünde, wenn sie vollendet ist und voll ausgewachsen ist, den Tod. Und genau das sehen wir hier bei Saul. Das wird hier wahr. Und die Frage ist, kennen wir das auch vielleicht? Gibt es Dinge in unserem Leben, gibt es Dinge, bei denen unser Gewissen vielleicht früher empfindlicher war als heute? Wo wir heute vielleicht sagen, und früher wären wir darüber erschrocken gewesen. Vielleicht ist es der Umgang mit Wahrheit. Vielleicht nehmen wir es heute nicht mehr ganz so genau wie früher. Vielleicht ist es der Umgang mit Geld, vielleicht auch mit Neid, Stolz oder Selbstmitleid. Vielleicht sind wir bitter geworden und es kümmert uns nicht. Oder wir sind unversöhnlich. Oder auch vielleicht im Bereich der Sexualität. Gibt es Dinge, gegen die dein Gewissen früher empfindlicher war als heute? Die Gefahr besteht nicht darin, dass wir plötzlich von Gott spektakulär weggehen. Es ist ein sich daran gewöhnen, dass Gottes Stimme leiser wird und dass unsere Stimme lauter wird. Zu sagen, mein Reich, mein Thron, mein Recht. Der Kontrast dazu ist David. Er ist nicht unschuldig. Er lügt, er sagt später, ich bin schuld am Tod deiner ganzen Verwandtschaft. Saul sagt, Gott ist schuld. Seine Leute sind schuld, die um ihn herumstehen, die nichts gesagt haben. Die Priester sind schuld, die ihm nichts gesagt haben. Alle sind bei Saul schuld, nur er nicht. Und David sagt, doch, ich bin schuld. Und das ist eine Veränderung, die wir sehen. Es ist nicht, dass er sagt, ich bin Gottes Auserwählter, ich mache nur gute Dinge, ich bin perfekt. Er sagt, ja, ich bin Gottes Auserwählter, aber ich bin auch schuldig. Und das ist genauso heute. Wir können nicht als Christen sagen, ich bin ohne Schuld. Ja. Im 1. Johannesbrief schreibt Johannes, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und die Frage, die wir uns heute vielleicht stellen sollten, ist, was haben die letzten 10, 20 oder 40 Jahre mit Gottes Wort, unter Gottes Wort mit mir eigentlich gemacht? Was haben die letzten 20, 30, 40 Jahre unter Gottes Wort mit mir gemacht? Bin ich demütiger geworden? Kann ich leichter sagen, ich hatte Unrecht? Bin ich barmherziger geworden? Kann ich Schuld bekennen, ohne sofort zu sagen, aber? Bin ich korrigierbarer geworden? Liebevoller geworden? Versöhnlicher geworden? Wenn wir geistlich wachsen, werden wir nicht weniger Fehler zugeben, sondern sollten mit der Schuld immer schneller ans Licht kommen können. Was haben die letzten 10, 20, 40 Jahre unter Gottes Wort mit dir gemacht? Wenn du merkst, da hat sich vielleicht gar nicht viel geändert. Ich bin vielleicht härter geworden in der Zeit. Oder ich kenne die Bibel besser, aber ich bin nicht leichter zu korrigieren. Oder du bist gut darin, andere zu korrigieren, aber dir fällt es selber schwer, Fehler einzugestehen. Was ist dann? Dann ist nicht die Antwort, streng dich mehr an. Nee, dann kommen wir zurück zu David. Lerne von David. Er bekennt nicht, was er für ein toller Auserwählter ist. Er sagt in einem ganz einfachen Satz: Ich bin schuldig. Und ich glaube, geistige Erneuerung fängt vielleicht genau dort an. Nicht ab morgen wird es besser, sondern vielleicht zu beten: Herr, ich bin innerlich hart geworden. Ich bin stolz geworden. Ich habe mich an Dinge gehängt und gewöhnt, über die ich mich früher erschrocken hätte. Ich habe dein Wort gehört, aber an manchen Stellen nicht mehr wirklich an mich herangelassen. Und ich glaube, dann erleben wir den Unterschied zwischen David und Saul. Beide brauchen Gnade, aber David beginnt sich von Gottes Wort neu aufdecken zu lassen, zu überführen. Und er kommt vor Gott und sagt: Ich bin schuldig. Und das gilt für uns. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Wir dürfen einfach, wie wir sind, mit unserer Schuld vor Christus kommen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Gottes Wort führt zur Rettung. Nachdem wir von Sauls Zerstörung lesen und wir darüber nachgedacht haben, was das mit David und Saul gemacht hat, lesen wir am Ende von einem ganz kleinen Happy End. Die Geschichte endet mit: Es entkam ein Sohn und er floh zu David. Abiathar entkam. Er hat seine Familie verloren, er hat seine Heimat verloren, er hat seinen Arbeitsplatz verloren und seine Arbeitskollegen. Er ist auf der Flucht, er hat nichts mehr. Und wohin geht er? Zu David. Bei David ist die Rettung. David sagt: Bleib bei mir. Und es ist ein schönes Ende der Geschichte vielleicht. Saul ist der Priestermörder. David rettet die Diener Gottes. Aber es ist ein bisschen vielleicht auch komisch, wenn David sagt: Bleib bei mir, wenn er sagt: Ich bin schuld, dass seine ganze Familie gestorben ist. Und merken: David ist nicht der perfekte Retter. Er ist nicht der Messias, nicht der Perfekte. Er kann Abiathar aufnehmen und kann sich um ihn kümmern und sagen: Ich mache es besser als beim Rest deiner Familie. Aber ich glaube, wir brauchen heute einen besseren David, einen besseren König als David. Und das führt uns wieder zu Christus. Christus ist der bessere König, besser als Saul und besser als David. Saul sitzt da mit einem Speer in der Hand auf dem Thron und sagt: Ich habe die Macht. Und er klammert sich da rum und tötet alle anderen, damit er als König bleiben kann. Und lesen wir im Neuen Testament von Jesus: Er hat die Herrlichkeit, aber er hält nicht daran fest. Er erniedrigt sich selbst. Er wird Knecht und er stirbt. Saul lässt andere für sich sterben, damit er bleiben kann. Jesus verlässt seinen Thron und stirbt, damit Sünder leben können. David sagt: Ich bin schuld an den Tod deiner Familie. Jesus sagt fast das Gegenteil. Er sagt: Du bist schuld, aber deine Schuld wird zu meinem Tod. Er stirbt nicht als unschuldiger Opfer von menschlicher Macht. Er stirbt stellvertretend für Schuldige, obwohl er unschuldig ist. Deshalb können Menschen, die schuldig sind, bei ihm Zuflucht finden. Aber auch bei Jesus können wir uns vielleicht fragen: Wer hat am Ende gewonnen? Wir lesen davon, dass er verurteilt wird. Er kam auf die Welt, ne? Die religiösen Führer haben ihn gesagt: Ans Kreuz mit ihm. Pilatus hat ihn gekreuzigt. Er ist gestorben, die Jünger sind geflohen. Wir haben Karfreitag und es ist alles ganz schlimm. Es ist vielleicht so ein bisschen wie die Geschichte hier. Es ist düster, es ist schwer. Wer hat gewonnen? Und dann lesen wir von Ostersonntag. Es gibt eine Auferstehung. Der Teufel kann Gottes Gesalbten töten, aber er kann Gottes Wort nicht zu Fall bringen. Jesus ist auferstanden und er lebt und er sitzt auf dem Thron und er ist Herr. Vielleicht zusammenfassend die Frage: Was macht das jetzt alles mit uns? Ich kann sagen, vielleicht steht dein Leben auf dem Kopf und es sieht vielleicht nicht immer cool aus. Dann lest mit David Psalm 52 weil es Gottes Güte bleibt. Gott ist Herr der Geschichte, auch wenn es vielleicht mal offensichtlich anders aussieht. Aber es geht nicht nur um diese Wirklichkeit. Es geht um diese Wirklichkeit im Lichte von dem, was Gott gesagt hat. Gottes Wort will uns verändern. Er will uns demütig machen. Er will, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und dadurch auch mal uns besser kennenlernen. Und wir immer mehr bewusst werden, Herr, also wo wir auch vielleicht gegen Gottes Willen gelebt haben und wir vielleicht auch Schuld begangen haben. Es führt immer mehr dazu, dass wir sagen, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und auch heute sagt Christus zu uns, na, also wir haben auch dieses auch Gerichtswort, was Gott gesagt hat. Ne? Aber heute noch sagt Christus zu uns, komm, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dünn jetzt am Anfang gesagt. Und dann sehen wir diesen Abjata. Nob liegt in Trümmern, die Familie ist tot, er hat nichts mehr. Er ist entkommen und er lief zum verworfenen König. Und dort hört er, bleib bei mir, fürchte dich nicht. Bei mir bist du am sichersten. Das ist nicht nur Abjatas Geschichte. Es gibt einen besseren David. Ein König, der selbst das Gericht getragen hat. Ein König, dessen Wort bleibt, dessen Güte niemals aufhört. Und bis heute finden Menschen bei ihm Zuflucht. Amen.